Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Lieber Kollege Augstein, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe unseres kleinen Podcasts. Quasi am Fuße der Bundestagswahl. Es sind noch eine gute Woche, aber der Drops ist weitgehend gelutscht, da müssen wir uns nichts vormachen. Das steht alles so still. Selbst der vermeintliche oder tatsächliche Tabubruch von Friedrich Merz, die AfD mit ins Boot gelassen zu haben bei einer Abstimmung, hat nicht viel bewegt in den Umfragen. Der ist doppelt so groß wie die SPD, die zweitplatzierte der demokratischen Parteien. Das Ding ist gelaufen, machen wir uns nichts vor.
Ja, hallo Blome, ich glaube, dass da ist der Wunsch mal wieder der Vater, die Mutter, der Onkel, die Schwester des Gedankens bei Ihnen. Denn es gibt immer noch was, 30-40% der Leute, die gar nicht wissen, wen sie wählen wollen. Die Umfragen nennen Ihnen ja nur die Zahlen der Leute, die schon wissen. Die sind komischerweise betoniert, da passiert relativ wenig. Finde ich ganz interessant, wenn man sich vor allen Dingen anguckt, dass... Wie viele Leute waren jetzt in Deutschland auf der Straße in den letzten 10 Tagen? 1 Million? Ich meine, solche riesigen Demonstrationen hatten wir schon ganz, ganz lange nicht mehr im Land. Und das waren im Prinzip alles Demonstrationen gegen die CDU. Das hat die CDU übrigens auch schon lange nicht mehr erlebt. Ein solches Maß an Ablehnung, was ihr aus der Bevölkerung entgegengeschlagen ist, finde ich wirklich kolossal. Da würde ich echt sagen, Chapeau vor dieser Zivilgesellschaft, die so ein klares Signal sendet. Oh. Wenn langsam, Entschuldigung. Peter Fox-mäßig, wenn langsam schwarz zu blau wird, ja, Sie erinnern sich an das tolle Lied von 2008, dann steht Deutschland eben auf und sagt, nee Leute, nicht mit uns. Und der Merz wird dafür die Zeche zahlen.
Und dann gehen die nach der Demo zu Fatima, der süßen Backwarenverkäuferin.
Toll, der Blume will jetzt zeigen, dass er auch so totale Street-Credibility hat und dass er das Lied kennt. Himmel.
Und Tarek kann nichts sagen. Ja. Und die rote Suppe fließt auf den Asphalt. Und die rote Suppe ist nicht die SPD, damit wir uns ganz, ganz klar verstehen. Denn ich kenne dieses Lied von, möchte ich sagen, langen, sehr langen Autofahrten. Rauf und runter, weil das auch mal the most favorite Tracks von meinen Kindern waren, die auf derselben Schule waren wie Peter Fox. Und jetzt habe ich das auch noch gesagt. Ah, Grüße gehen raus.
Aus Ihren Kindern?
Grüße gehen raus ans französische Gymnasium, ans Lycée Français. Also die älteste weiterführende Schule in Berlin.
Das heißt, aus Ihren Kindern könnte auch noch was werden. Deutschrapper.
Also sagen wir mal so, das scheint mir in einem Einzelfall ein durchaus lukratives Geschäft zu sein, aber singen können meine Kinder nicht so gut. Also zumindest nicht so gut wie Sie, lieber Augstein. Also jetzt nochmal zurück. Zivilgesellschaft, dass ich nicht lache. Ja, das ist natürlich ein Teil der Zivilgesellschaft und auch vollkommen okay. Und 1 Million Leute, wenn es wirklich stimmt, insgesamt auf den Straßen. Wunderbar. Aber wir haben 60 Millionen Wahlberechtigten. Wenn Sie glauben, dass das eine Bundestagswahl kippen lässt, dann irren Sie.
Nein, aber
und,
es ist die Stimmung.
Stopp. Und was die Unentschlossenen anbelangt, gibt es nun echt hinlängliche Forschung, dass die Unentschlossenen sich in nahezu allen, ausnahmslos allen Fällen so verhalten, ungefähr, wie der Rest der Bevölkerung auch. Also, dass da plötzlich ein Cluster entsteht. Die Unentschlossenen wählen zu 90% SPD und treiben dann die SPD noch an der CDU vorbei auf Platz 1. Das ist, glaube ich, wirklich illusorisch. Ja. Ich will gar keine Wahlkämpfer abpfeifen oder sagen, das ist jetzt alles egal, es geht genauso aus, wie es jetzt ausschaut. Das will ich gar nicht. Aber man sollte sich jetzt langsam aber sicher mit dem Gedanken anfreunden, dass Friedrich Merz tatsächlich der nächste Bundeskanzler wird.
Eine Horrorvorstellung, mit der ich mich selbst dann nicht anfreunden werde, wenn sie Realität geworden ist. Übrigens gerade gelesen, eine wirklich spannende Variante, wie sich das vielleicht doch noch verhindern lässt, im Verfassungsblock. Und zwar... Also von Florian Meindl, Maximilian Steinbeiß, die beiden Rechtswissenschaftler, die im Verfassungsblock geschrieben haben, eine wirklich jetzt sehr interessante These, sehr interessante Idee. SPD und Grüne sollten jetzt noch einer Koalition mit der CDU eine ganz klare Absage erteilen, sodass jeder Wähler, der jetzt SPD und Grüne wählt, weiß, dass nicht am Schluss Friedrich Merz Bundeskanzler ist. Übrigens ist das für mich ein zentraler Grund, warum ich, wenn die das nicht tun, weder SPD noch Grüne wählen will, weil ich will diesen Mann schlicht und ergreifend nicht als Kanzler haben. Und ich finde das wirklich eine clevere und kluge Idee zu sagen, wir setzen wie in Frankreich auf Linksfront, ja, bisschen für deutsche Verhältnisse ungewöhnliches Wort, aber wir setzen auf Linksfront, wir planen ein Bündnis von SPD, Grünen und Linkspartei und werden Friedrich Merz als Bundeskanzler verhindern. Cleverer Plan und übrigens die einzige Möglichkeit, wie sich Merz als Kanzler noch verhindern lässt. Denn da haben Sie natürlich recht. Der Kollege Blome denkt jetzt lange. Denken Sie schneller.
Es gab mal eine SPD-Vorsitzende, die ich inzwischen wieder schätze, Andrea Nahles. Die stand im Deutschen Bundestag und sang, widi, 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 bumm, ich mach mir die Welt, wie ich will. Oder so ähnlich. Also Peter Fox kann ich besser zitieren. Okay. Widi, widi, wumm, ich mach mir die Welt, wie ich dumm bin. Das reicht doch gar nicht. Selbst das würde ja noch nicht einmal reichen, rot, rot, grün. So runtergerockt sind diese drei Parteien. Und was genau haben sie dann erreicht? Sie haben dann erreicht, dass es keine parlamentarischen Mehrheiten mehr gäbe, weder links der Mitte noch rechts der Mitte. Oh, upsie. Rechts der Mitte gibt es eine Mehrheit, eine parlamentarische. Die darf der CDU-Vorsitzende, CDU-CSU-Unionschef nur nicht ziehen, weil es halt das große Tabu ist. Wie ich finde, vollkommen zu Recht. Man darf mit dieser Partei der AfD nicht koalieren. Aber das finde ich das Perfide an diesem Gedanken und im Übrigen an diesem Text, dass er sagt, wir blockieren das System und hoffen, dass Friedrich Merz entweder die Schuld dafür zugeschoben bekommt oder aber erneut den Tabubruch begeht mit der AfD, dann tatsächlich was eine Koalition zu bilden. Stopp. Und dann können wir ihm immerhin vorwerfen, dass er ein Tabu gebrochen hat.
Nein, was wollen
die
Sie?
Die spinnen doch. Entschuldigung.
Nein, die Koalitionsabsage ist doch offensichtlich, bei diesem Wahlkampf haben ja schon mehrere Parteien zu mehreren Parteien gesagt, mit euch werden wir nicht zusammenarbeiten. Die CSU sagt, sie arbeitet nicht mit den Grünen zusammen. Die FDP sagt, sie arbeitet nicht mit den Grünen
das stimmt
zusammen.
Nicht.
Das stimmt nicht, natürlich stimmt das.
Also die CSU,
Hallöchen.
Der kleine Wackelschwanz der großen Union, sagt, nicht mit den Grünen, das machen wir nicht, da entleiben wir uns vor.
Ja.
Ja gut, dann wird eben zum ersten Mal im planetarischen Gedenken kein CSU-Minister Verkehrsminister. Also, ich fände das aber nicht so schlimm.
Ja gut, das stimmt allerdings. Das wäre ganz schön für Deutschland, wenn wir nicht noch so einen Chaoten... So, pass auf.
Ganz kurz. Haben Sie die Szene von Robert Habeck im Bundestag verfolgt? Das war einer der jetzt...
Okay. Allerletzte. Was hat die Vögel?
Was?
Er hat doch gesagt, das sind Vögel. Die beiden
ja,
die Verkehrsminister.
Ihr Vögel.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse. Voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Ja, er sagte in seiner Rede, die auch ziemlich gut war, wie gesagt, da waren alle Reden eigentlich ziemlich gut, wie ich fand.
Bis auf die von Friedrich Merz, zu der kommen wir gleich noch.
Ja, ja und vielleicht auch die von Alice Weidel, okay, und von ein paar anderen auch noch. Sei es drum, Habeck sagte, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass ihr hier nicht über Zukunft redet. Die CSU hat drei Verkehrsminister gestellt und alles, was denen zur Digitalisierung eingefallen sei, wäre die Kupferkabel aufzuwerten. Und dann macht er so mit den Armen, die Kupferkabel, was seid ihr bloß für Vögel und jetzt wollt ihr wieder regieren. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, bam, der kann es ganz gut.
Ja, okay, gut. Wie gesagt, zu dieser Bundestagsdebatte kommen wir ja gleich nochmal. Blome, es ist doch bereits Erfolg, dass Parteien gesagt haben, die arbeiten nicht mit anderen zusammen. Warum sollen nicht Grüne und SPD sagen, sie werden keine Koalition mit der CDU machen? Ehrlich gesagt, ich wäre froh, wenn ich wüsste, es gibt nicht noch eine große Koalition. Es kann doch nicht Ihr Ernst sein, dass dieses Land, was wirklich durch mehrere große Koalitionen echt an den Rand irgendwie der Lethargie und des Niedergangs geführt wurde, jetzt noch so eine bekommen soll. Ich meine, das können Sie doch auch gar nicht wollen.
Ja.
Bitte, liebe SPD, bitte, liebe Grüne, macht einfach eine rote Linie zwischen euch und Friedrich Merz.
So, bei einem gebe ich Ihnen recht. Offenkundig leiden größere Teile der Bevölkerung bereits an retrograder Amnesie und haben vergessen, mit welchem Großseufzer der Erleichterung wir die große Koalition, die letzte große Koalition unter Angela Merkel hinter uns gelassen hatten. Und wie glaubwürdig, auch deswegen, das Signal der Ampel, das ist eine Koalition des Aufbruchs, wir wagen was Neues, damals ganz breit wahrgenommen wurde. Natürlich will ich nicht eine große Koalition. Ich würde gerne, dass man zumindest mal darüber nachdenkt, ob nicht Schwarz-Grün etwas Neues sein könnte. Vielleicht muss man auch über eine Minderheitenregierung nachdenken, aber eine große Koalition SPD und CDU-CSU, auf die es wahrscheinlich hinausläuft derzeit, fände ich auch wirklich, man wird sehen, wie es dann wird, aber auf den ersten Blick würde ich sagen, oh Gott, noch mehr Mehltau, noch eine Schicht Mehltau auf das ganze Land. Bitte nicht, und Hubertus Heil bleibt dann Arbeitsminister und die CSU bekommt ihre Mütterrente. Das kann keiner wollen. Sie haben recht, darauf läuft es hinaus. Nur offenkundig unterhalten wir uns doch, wenn es um Koalitionen geht und den Wahlausgang, nur noch über das kleinere Übel. Und was Sie vorschlagen, die Totalblockade der parlamentarischen Mitte durch Koalitionsabsage von Rot und Grün in Richtung CDU-CSU, ist doch wohl das größere Übel.
Ich glaube, dass Merz die Mitte bereits geräumt hat, als er gesagt hat, er werde in der Migrationsfrage, gucke er nicht mehr nach links und nach rechts, sondern nur noch geradeaus, es gibt keine Kompromisse. Da hat er so einen Trump-Ton angeschlagen, ich stehe hier an der mexikanischen Grenze und ihr fliegt alle raus. Damit hat er die politische Mitte bereits geräumt. Und jetzt kommen wir mal zu der Bundestagsdebatte von neulich, vom vergangener Woche. Also ehrlich gesagt, jetzt mal fairerweise, aber anders als bei Ihnen, das ist ja hier nicht so mein Hauptjob, ich bin in dem Sinne kein Politjournalist mehr oder war es vielleicht auch nie, egal. Ich habe mir das jedenfalls angeguckt. Ich wusste gar nicht, wie schlecht der Mann redet. Ich wusste gar nicht, wie unfassbar unsympathisch der rüberkommt. Er kommt rüber wie so ein mieser Geschichtslehrer, den keiner mag. Er hat so ein komisches Bürzel auf der Stirn, der sieht aus wie so ein Hase, wie so ein kleiner Merzhasenbürzel mitten auf der Stirn. Den würde ich mal wegmachen, wenn ich sein Personal Trainer wäre, ehrlich gesagt. Und er war einfach doof und unsympathisch. Und der Gipfel sozusagen seiner rhetorischen Brillanz war, als er dann zu Habeck und Scholz gesagt hat, sie kommen mir vor wie zwei Geschäftsführer, die das Unternehmen vor die Wand gefahren haben und jetzt von den Gesellschaftern eine Verlängerung des Vertrages wollen. Das fand er wahnsinnig witzig und schlagfertig. Man dachte so, alter Verwalter, was bist du denn für eine lahme Socke? Gerade im Bundestag, wo dann Leute wie Lindner, der kann nämlich wirklich reden, das war echt lustig, wie der geredet hat, oder Habeck, jetzt völlig unabhängig von politischer Sympathie, das ist so ein, er will das auch können, er will auch dabei sein. So wirkt Merz
auf mich. Also das finde ich. Ich fand den Merz gar nicht so schlecht. Ich fand es eine gute Debatte insgesamt. Und der hat sich dann ja ganz am Anfang hingestellt und so gesagt, nach der Rede von Olaf Scholz, die ich jetzt okay fand, aber jetzt auch nicht als Gamechanger wahrgenommen habe in diesem Wahlkampf, hat er sich also hingestellt, der Merz, und gesagt, was war denn das? Du, in der Tat hatte sich der Bundeskanzler überwiegend am Oppositionsführer abgearbeitet und wenig über seine eigene 3 Jahre gesagt. Da gibt es jetzt, zumindest über die letzten 2 Jahre, ja auch nicht so rasend viel Gutes zu sagen. Das scheint mir das entscheidende, ausschlaggebende Problem von Olaf Scholz zu sein. Und genau dieser Umstand wird das ausschlaggebende Element sein, weshalb Friedrich Merz dann ins Kanzleramt gespült wird. Und der Hinweis mit dem, Sie haben die Kiste an die Wand gesetzt und jetzt gehen Sie zu den Eigentümern der Kiste und sagen, ich hätte gerne eine neue Kiste und es nochmal probieren. Das ist schon, das sitzt halt. Da bewirbt sich halt ein Bundeskanzler, dem die Regierung unter seinen Händen auseinandergebrochen ist, mit einer wirklich nicht besonders guten Bilanz, darum weitermachen zu dürfen. Das ist halt sehr, sehr schwierig. Also der Wahlkampf von Olaf Scholz war von Anfang an Uphill Battle.
Lieber Blome, Sie haben diese Debatte gesehen. Dann haben Sie auch gesehen, ja, wie Kevin Kühnert ganz zum Schluss, ja, der tritt ja nicht mehr an, der geht ja aus gesundheitlichen Gründen raus, ans Mikro getreten ist und in 4 Minuten nochmal dem Bundestag und diesem Oppositionsführer und Kanzlerkandidaten wirklich die Leviten gelesen hat. Und er hat erinnert an den Austritt von Michel Friedmann aus der CDU und gesagt, früher wäre, wenn so jemand die CDU verlässt, mit der Begründung kein Stein auf dem anderen geblieben. Heute gibt es nur Achselzucken. Dahin hat Merz die CDU inzwischen geführt. Und er hat gesagt, in dem Fernsehduell hätte Maybrit Illner Merz mehrmals darauf angesprochen. Herr Merz, wie stehen Sie eigentlich dazu, dass Michel Friedmann der CDU den Rücken gekehrt hat, weil er gesagt hat, für mich als deutschen Juden und Politiker ist in dieser Partei kein Platz mehr, wenn sie so mit der AfD zusammen dealt. Und da ist Merz zweimal, dreimal über diese Frage einfach hinweggegangen und hat sie ignoriert. Er hat das nicht mal mehr beantwortet. Und dann hat er irgendwann einfach nur noch gesagt, ja, aber es hat ganz viele Eintritte auch in unsere Partei gegeben. Und das war schändlich. Und daran hat Kühnert erinnert. Und allein deswegen sollte Merz nicht Kanzler werden. Und allein deswegen, finde ich, sollten SPD und Grüne sagen, mit dem machen wir keine gemeinsame Sache.
Sie haben recht. So ein Austritt oder zurückgegebene Verdienstkreuze beim Bundespräsidenten, das ist schon echt das Signal, das einen schlucken lässt. Das ist richtig. Wenn Sie daraus allerdings die Schlussfolgerung ziehen, deswegen darf die CDU nicht regieren und schon gar nicht dieser Mann, Friedrich Merz, sondern es muss in einer Aufwallung der Anständigen eine linke Mehrheit mindestens versucht werden und am besten auch noch ins Amt kommen, dann kann ich nur sagen, dass mein Eindruck ist, viel von dem, was die AfD stark gemacht hat, hat mit den 3 Jahren der Ampelregierung zu tun und mithin mit den Parteien, die sie getragen haben. Also zuvorderst SPD und Grüne. Die AfD hat sich in dieser Zeit vom Wahlergebnis 2021 etwas über 10%. Da war sie übrigens gedrückt worden im Vergleich zu 2017. Von diesen 10, irgendwas Prozent auf ungefähr 20 verdoppelt. Und das hat mit äußeren Einflüssen zu tun, mit den Gaspreisen, überhaupt der Inflation, aber eben auch ganz viel mit dem, was die Grünen geführt, hätte ich beinahe gesagt, also die Ampelregierung so veranstaltet hat und wo sie die Leute verunsichert hat, Probleme erst verleugnet hat, dann viel zu spät angegangen ist, vielleicht auch nicht entschlossen genug. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt in der Gesellschaft offenkundig sehr breite Mehrheiten bei bestimmten Fragestellungen und Punkten, die zum Beispiel sagen, wir müssen etwas gegen die Bürokratie machen, das ist alles zu viel, das lähmt unser Wachstum und das Wachstum ist nach wie vor hoffentlich grün, aber eben das A und O für alle Sozialsysteme, alle Steuereinnahmen etc. Und wir müssen etwas tun im verschärfenden Sinne bei Zuwanderung und Migration, das geht in dieser Form leider nicht weiter. Das kriegen Sie mit einer linken Mehrheit niemals, da kriegen Sie das Gegenteil davon. Die Linkspartei, letzter Punkt, ist eine Partei, die wünscht sich mehr Migration, die wünscht sich die Rücknahme aller Asylrechtsverschärfungen, steht wörtlich im Programm.
Werbung.
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Ich glaube, dass bis auf die Linkspartei mit dieser Migrationsforderung, die ich auch so ein bisschen wolkig finde, hat eigentlich keine Partei, weder die Grünen noch die SPD, was dagegen, die Migration sinnvoller zu steuern. Ich glaube nicht, dass das der wahre Dissens ist. Die Millionen Leute, die auf die Straße gegangen sind, die haben doch nicht gesagt, wir wollen einen unkontrollierten Zuzug von jedermann, der will, der soll alle kommen, open the borders und so. Das stimmt doch gar nicht. Das ist eine Polemisierung dieses wirklich sehr ernsthaften
Konflikts. Habe ich gar nicht gesagt.
Die Leute haben gesagt, wir wollen ein Land sein, was die Menschenrechte achtet. Wir wollen ein Land sein, was den Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, achtet. Wir wollen diesen hasserfüllten, ausländerfeindlichen Diskurs nicht haben, den die CDU in Kopie der AfD-Rhetorik jetzt plötzlich hier in den Wahlkampf reinbringt. Ich meine, Julia Klöckner, die mir immer sympathisch war, die ich wirklich für eine gute CDU-Politikerin halte, ist doch schon so weit zu sagen, nach diesem Aschaffenburger Attentat neulich, es gäbe so Kulturen, die mit unserer Lebensweise vielleicht gar nicht so einverstanden sind. Ja? So als sei der Mörder von Aschaffenburg ein Teil von irgendeiner Kultur, ein Kulturträger, den wir hier nicht haben wollen. Das ist pervers, das ist perfide und das ist diese Art von rassistischem Duktus, der plötzlich in der CDU wieder salonfähig ist und dagegen ist die 1 Million Leute auf die Straße gegangen. Und dagegen sollten sich Grüne und SPD wehren und sagen, nicht mit den Leuten.
Ich glaube, dass die Menschen überwiegend dagegen auf die Straße gegangen sind, dass die CDU es zugelassen hat, dass die AfD ins Boot klettern konnte und es vielleicht sogar willentlich akzeptiert hat. Und das ist ein Tabubruch gewesen, denn man hatte vorher, Friedrich Merz namentlich und persönlich, das Gegenteil versprochen, dass so etwas im Bundestag nicht passieren würde. Dagegen sind die Leute, gegen diesen Wortbruch, Tabubruch, auf die Straße gegangen. Fair enough. Es löst nur nicht das Dilemma. Das Dilemma lautet, 75% wollen eine Verschärfung der Migrationspolitik und ebenfalls 75% wollen auf gar keinen Fall, dass es irgendeine Zusammenarbeit zwischen CDU, CSU und AfD gibt. Wie lösen Sie dieses Dilemma auf? Wenn nicht, und jetzt kommen wir zum Anfang der Debatte, die anderen Parteien, Grüne, SPD, gegebenenfalls FDP, bereit sind, zu akzeptieren, dass sie ihren Kurs verändern müssen. Sie haben ihn schon verändert. Die Grünen sind große Schritte gegangen. Überhaupt keine Frage. Akzeptiere ich voll und ganz und ziehe den Hut. Aber das langt offenkundig nicht, weil es zu spät begonnen wurde. Und darauf muss das parlamentarische System eine Antwort geben. Und die Antwort kann nicht lauten, nein, interessiert uns nicht.
Oh Gott, Blome, ich habe das Gefühl, irgendwie so, Sie kommen jetzt hier so als Weltenerklärer daher. So seit Sie in der Bestsellerliste sind, der Kollege ist nämlich in der Bestsellerliste.
Oh, ich habe das jetzt gar nicht akustisch.
Bestsellerliste, habe ich gesagt, verdammt nochmal. Seitdem ist das, der Ruhm ist Ihnen zu Kopf gestiegen und Sie glauben jetzt, Sie sind so der Obercheckern.
Ich glaube, ich steige noch in der Bestsellerliste.
Sie erinnern mich an Donald Trump.
Das ist dieses Buch.
Also, nein. Sie sind so der.
Sie haben letztes Mal total nett mit einer sehr, sehr, wie ich fand, sehr, sehr schönen Stimme den Titel des Buches genannt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, mache ich jetzt aber nicht nochmal.
Wieso denn nicht?
Der Kollege Blume ist in der Bestsellerliste mit seinem Buch und erinnert mich an den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Er ist der Donald Trump des deutschen Politikjournalismus, was die Selbstüberschätzung angeht. Egal, lassen wir das. Neues Thema, Blume. Ukraine, ja? Pass auf. 14. bis 16.02. München Sicherheitskonferenz. Es wird kommen der Vizepräsident J.D. Vance und der Secretary of State Marco Rubio. Und hoffentlich haben sie im Gepäck die Lösung für den Ukraine-Krieg, die hatte Donald Trump ja für die ersten 24 Stunden seiner Amtszeit versprochen. Jetzt ist er schon 24 Tage im Amt. Und vielleicht kommt es jetzt. Womit rechnen Sie für München, für die Ukraine jetzt am Wochenende?
Sie sind so ein Zeitspießer. Was? 24 Stunden, 24 Tage. Was ist das in einem Leben eines Genies wie Donald Trump? Oder aber im Leben des reichsten Mannes der Welt, Herrn Musk? Haben Sie gerade die Bilder gesehen von den beiden im Oval Office? Elon Musk sah aus, als hätten sie ihn von der Straße aufgelesen, mit so einem ranzigen Käppi, so einem dunklen T-Shirt, mit seinem kleinen Sohn. Und steht da im Oval Office hinter dem Schreibtisch von Trump. Und Trump sitzt am Schreibtisch, guckt nach vorne und hat den quasi so hinter sich. Und ich habe mich gefragt, wer ist da eigentlich der Boss? Und hat Elon Musk mit irgendeiner KI diesen Friedensplan gemacht? Und das meine ich total ernst. Die glauben ja an die Technisierbarkeit aller Vorgänge, an die Skalierbarkeit aller Vorgänge, die damit, weil sie dann das erreichen, was sie für einen Erfolg halten, auch demokratisch legitimiert ist. Also was funktioniert, hat Recht und ist Recht. Und damit walzen sie alles platt. Ich glaube nur, Angela Merkel hat sich gerade eine riesengroße Tüte Popcorn gekauft und guckt jetzt zu, wie Donald Trump mit dem Holzhammer versucht, einen Faden in eine Nadel einzufädeln.
Ja, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, dass am Schluss, ich meine, Herr Kellogg, sein Unterhändler, kommt irgendwie jetzt auch, fährt in die Ukraine vor München noch, ja. Soll er da gewesen sein? Weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob das dazu kommt, aber das habe ich gelesen. Andere Leute aus Amerika fahren da auch hin. Ich glaube, dass sie versuchen werden, mit Zelensky vor dieser Sicherheitskonferenz irgendetwas einzutüten, was sie dann dort präsentieren werden können. Und am Ende des Tages kann es nur auf irgend sowas rauslaufen, wie diesen Kellogg-Plan, den wir ja schon vor der Wahl von Trump kennengelernt haben. Im Prinzip eigentlich einfach nur, dass die Ukraine diese Provinzen
freeze it,
die den Russen so wichtig waren, aufgibt und es dann zu einem Waffenstillstand.
Ja, ist auch ein sehr, sehr starkes Argument. Mir ist Ihre Rolex sehr, sehr wichtig. Kann ich die bitte haben? Das ist doch, also ja, so wird es kommen. Sie haben recht. In der Prognose haben Sie recht. Es wird eingefroren werden. Das fällt an die Russen. Die werden es als riesengroßen Sieg feiern.
Ist es ja auch. Es ist ehrlich gesagt auch ein Sieg für Putin, auch wenn ihm das jetzt nicht gefällt. Und wissen Sie, wer ihm diesen Sieg zugeschustert hat? Die Leute, die nicht rechtzeitig bemerkt haben, dass sie sämtliche rote Linien überquert haben, die der Mann schon vor langer, langer Zeit gezogen hat, als er gesagt hat, Leute, ich meine das echt ernst, ich will nicht und ich werde es nicht dulden, dass die Ukraine in die NATO kommt. Macht mit der Ukraine, wie ihr wollt, neutral, keine Ahnung, tausend Möglichkeiten für die Ukraine, aber sie kommt nicht in die NATO. Und daran hat sich der Westen halt nicht gehalten. Und dann hat Putin gesagt, okay, jetzt ist Schluss und hat dieses Land angegriffen und jetzt kriegt er am Schluss das, was er will. Das Land wird de facto geteilt und der westliche Teil wird auch lange nicht in die NATO
kommen. Aber Augstein.
Ja, sorry.
Also er kriegt, also sagen wir mal so, es ist ein Sieg von Putin, weil er nicht aus dem Land herausgetrieben wird, in dem er nichts zu suchen hat. Und dieses Land heißt Ukraine und es ist ein souveräner Staat. Das muss ich für alle ewigen Zeiten der Westen als Schande anrechnen lassen, dass er es nicht zu verhindern gewusst hat, dass da ein Land massakriert wird, in Teilen zumindest.
Das Land ist nicht massakriert
aber
worden.
Auf lange Sicht ist es, also auf lange Sicht, auf den zweiten Blick bereits, ist das natürlich kein Sieg. Er wollte die NATO sich fernhalten und was hat er bekommen? Eine, ich weiß nicht wie viel, 1000 Kilometer lange Grenze mit einem neuen NATO-Staat namens Finnland. Oh, upsie, da steht jetzt die NATO an meiner Grenze. Vorher war das ein neutrales Land. Da ist aber was schiefgelaufen bei Herrn Putin. Und upsie, was wird wohl in der westlichen Ukraine, also dem Teil, der frei bleiben darf und nicht Putin in den Rachen geworfen wird, was wird wohl an dieser Grenze zum, dann, wenn man so will, russischen Reich Putins passieren? Da wird aufgerüstet werden ohne Ende, um diese Grenze zu halten. Da wird die Ukraine sagen, Himmel, wir sind schon einmal überrollt worden, ein zweites Mal passiert uns das nicht. Helft uns, liebe NATO. Und das wird die NATO tun, unabhängig von der Frage, Mitglied oder nicht Mitglied. Das heißt, er kriegt von ganz Norden bis sehr weit in den Süden eine de facto NATO-Grenze.
Aber Herr Blume, das stimmt. Ich glaube auch nicht, dass es...
Tolle Wurst,
nein, es
Wladimir.
Es ist eine Katastrophe, weil der Krieg so lange gedauert hat, weil so viele Leute
gestorben
sind.
Gehen Sie doch darauf mal ein.
Ja, aber das ist eine Alternative, die ihm die NATO aufgedrängt hat, als sie beim Gipfel in Bukarest im Jahr 2008 festgeschrieben hat, dass die Ukraine über kurz oder lang in die NATO eintreten wird. Da hat die NATO und hat der Westen den kardinalen Fehler begangen. Das halte ich tatsächlich dafür. Das hätte man einfach nicht tun dürfen.
Darf ich dazu noch was sagen?
Gerne.
Nur noch einen Satz zu Bukarest, schnell. Ja, George Bush, der Jüngere, wollte das unbedingt erzwingen, diese NATO-Mitgliedschaft, warum auch immer. Und Angela Merkel hat das verhindert. Und übrigens der französische Staatspräsident mit ihr. Und damit ist es in einer Form auf die lange Bank geschoben worden, die es zum einen der Ukraine ermöglicht hat, mit NATO-Hilfe, NATO-Staatenhilfe aufzurüsten und sich zu wappnen gegen diesen Angriff, der dann tatsächlich ja stattgefunden hat. Aber damit sind sie der NATO-Mitgliedschaft, der Vollmitgliedschaft und der Sicherheitsgarantie, die das bedeutet, nicht wirklich einen Schritt näher gekommen. Denn das ist alles Prosa.
Ich weiß nicht. Ich finde, es ist, vielleicht denken jetzt manche Hörerinnen und Hörer, warum reden wir über etwas, was 2008 war und so weiter. Ich glaube, es ist aber wichtig, wenn wir uns jetzt dem Ende dieses Krieges nähern, nochmal an seinen Anfang zu gehen. Und der Anfang dieses Krieges, meiner Meinung nach, ist damals gekommen, als in der Abschlusserklärung gesagt wurde, wir kamen heute überein, dass diese Länder, ja, das ist Ukraine und Georgien, dass diese Länder NATO-Mitglieder werden. Das ist nun mal die Abschlusserklärung. Da können Sie jetzt 20 Mal sagen, Merkel hat es verhindert und es steht nicht auf der Agenda und so. Wollen Sie diese Leute alle veräppeln? Es wurde damals beschlossen, dass die Ukraine NATO-Mitglied irgendwann werden wird.
Darf ich ein historisches Beispiel bringen?
Gerne.
Der Türkei ist 1963 versprochen worden, ihr werdet Mitglied der damals Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Das ist jetzt so schlappe 60
und, darauf,
und plus Jahre her. Und das war ein Fehler.
Putin sollte sich verlassen sozusagen darauf, so okay, pass mal auf, ja, wir haben gesagt, die werden irgendwann, aber in Wahrheit werden die gar nicht. Spinnen Sie? So funktioniert es halt offensichtlich nicht. Sie missverstehen mich auch. Es war ein verbrecherischer Angriffskrieg, der jetzt hoffentlich bald endet. Man hätte ihn aber verhindern können, lange, lange schon in der Vergangenheit. Und ehrlich gesagt, dass er jetzt so lange gedauert hat, liegt daran, dass der Westen zu Selenskyj gesagt hat, wir werden nicht zulassen, dass Putin gewinnt, kämpfe immer weiter, verheize ganze Generationen deiner Landsleute in diesem Krieg. Wir werden es nicht zulassen. Und jetzt, oh hoppla, lassen wir es dann doch zu. Na sowas.
Naja, ich glaube jetzt nicht, dass Selenskyj und die Ukrainer gezwungen werden mussten, um ihr Land und ihr Leben zu kämpfen. Ich hatte das Gefühl, dass sie das in jedem Fall getan hätten oder getan haben. Sonst wären sie nämlich in den ersten 10 Tagen schon überrollt worden, als sie wenig bis gar keine, notwendigerweise, Hilfe aus dem Westen hatten.
Pass auf.
Also, Sie haben recht, der Westen hat zu wenig getan, das finde ich auch. Und Deutschland hat sehr viel getan, aber ich glaube nicht früh genug.
Interessant wird doch, was jetzt dann kommt. Interessant wird doch, weil auch die Ukraine, die jetzt übrig bleibt, ist ja der allergrößte Teil. Deshalb finde ich auch dieses ganze Gerede von die Existenz der Ukraine massakriert und so. Die verlieren jetzt Territorium und Menschen, die dort leben, schlimm genug und so. Aber der Staat Ukraine lebt natürlich weiter. Die können ihre Kultur, ihre Sprache so entfalten, wie sie wollen, so zu tun, als sei jetzt die Ukraine um ihre Existenz gebracht durch diesen verbrecherischen Krieg von Putin. Das stimmt einfach faktisch nicht. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wie geht denn das jetzt eigentlich weiter? Die haben da 1300 Kilometer Grenze, Kontaktlinie, ja. Die müssen jetzt irgendwie so gesichert werden. Zelensky hat gesagt, wir brauchen jetzt 200.000 ausländische Truppen, die uns hier helfen, diese Kontaktlinie gegen künftige Angriffe der Russen zu sichern. Das ist dreimal so groß wie die gesamte britische Armee. Wo sollen denn diese 200.000 Leute eigentlich herkommen?
Naja, also Sie hatten ja gerade argumentiert, ist nicht so schlimm, die Ukraine ist nur halbtot, da gibt es auch noch eine Hälfte, die ist noch da. Finde ich eine ziemlich zynische Betrachtung, ganz ehrlich. Natürlich existiert die Ukraine noch, aber nicht mehr so, wie sie ein Recht hätte zu existieren, nämlich vollständig. Und dass jetzt die Ukraine sagt, na gut, wir haben jetzt einmal gesehen, was passiert, wenn die Russen ins Land kommen, beziehungsweise wenn sie Krieg führen. Wir hätten dann gerne wenigstens diese Grenze gehalten und gesichert. Finden Sie das überraschend? Hallo?
Nein, ich finde.
Und jetzt wird sich die Frage stellen, muss die NATO, beziehungsweise nicht die NATO als Organisation, aber einzelne, viele NATO-Staaten da helfen im eigenen Interesse. Und wenn sie jetzt da auch wieder Nein sagen, also den Krieg sollte man nicht führen, aber sich auf einen Krieg vorbereiten sollte man auch nicht. Was soll man dann ganz genau tun?
Ja, das finde ich jetzt super toll, dass Sie das so klar auf den Punkt bringen. Nur ich habe diese Zahlen genannt, weil Zelensky will 200.000 Leute haben. Ich habe jetzt ein bisschen gelesen, New York Times, weil dafür braucht man immer andere Zeitungen als Deutsche. 100.000 oder 150.000 sind mindestens notwendig, sozusagen, um diesen Job militärisch zu erledigen. Also sehr, 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 sehr viele Leute, die dahin gebracht werden müssen, mit Pflegung, Verpflegung, Unterbringung, ich weiß nicht was. Es kostet unendliche Summen an Geldes jedes Jahr. Sie glauben natürlich nicht, dass das die Ukraine bezahlen kann. Woher denn? Wie sollen die das machen? Das heißt, das wird dann der Westen bezahlen müssen. 100.000 Mann, eine 1.300 Kilometer lange Grenze militärisch abzusichern. Ein komplettes Irrsinnsprojekt.
Was schlagen Sie denn vor?
Ich würde mal vorschlagen, dass man versucht, mit Putin und mit den Russen eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur zu schaffen, wo man sagt, wir respektieren euer Sicherheitsbedürfnis. Wir hören auf, uns euch so weit anzunähern, dass ihr euch von uns auf die Füße getreten fühlt. Ich glaube, dass man weg muss von der Idee, dass Putin ein wahnsinniger Imperialist ist, der sozusagen ganz Europa erobern will. Das ist das, was wir jeden Tag in der Zeitung lesen. Das halte ich einfach für falsch. Und ehrlich gesagt, Sie werden sehen, es geht nur mit den Russen und nicht gegen die Russen. Das zeigen diese Zahlen, das zeigt der Blick auf die Landkarte.
Und der Blick auf die Geschichte lehrt, dass sie beides machen müssen. Wissen Sie doch auch. Sie werden natürlich mit Russland reden müssen und versuchen, eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur herzustellen mit dem Menschen, die der Vorgehende gerade zerschossen hat. Aber egal, trotzdem wird man mit ihm reden müssen. Und gleichzeitig werden sie sich für den Fall, den, wie man ja gesehen hat, nicht völlig ausgeschlossenen, vielleicht auch sogar gar nicht so unwahrscheinlichen Fall absichern müssen, dass er in 5 Jahren wieder das Gefühl hat, diese Sicherheitsarchitektur, die gefällt mir aber gar nicht. Da sind die mir ja total nahe gekommen. Und gerade die Finnen, das ist ja ein Skandal, dass die in die NATO eingetreten sind. Wer sichert sie denn dagegen ab?
Es gab solche Konferenzen, die KSZE,
ja.
Es gab die Rüstungskontrollabkommen.
Stopp. KSZE, ganz, ganz gutes Beispiel. Super, super Beispiel. Verweis in die Geschichte. Und jetzt raten Sie mal, wie hoch der deutsche Wehretat war. In Prozent vom BIP zu Zeiten der KSZE.
Bingo.
4%? Ja, 4%. Irgendwas in der Dreh. Ja. Deutlich bei 4. So, da hat also jemand geredet, eine Sicherheitsarchitektur zusammengelötet und hatte sich aber verteidigungsfähig gehalten oder gemacht. Und das ist doch die Zukunft, das wissen wir doch beide. Augstein, hallo.
Nee, das wissen wir nicht beide.
Muss ich noch einen Bestseller schreiben, um Ihnen das zu erklären?
Gott. Ich sag doch, der Ruhm ist ihm zu Kopf gestiegen. Nächste Folge unserer kleinen Sendung werde ich Ihnen nochmal sagen, wie hoch im Moment der russische Wehretat ist und wie hoch im Moment allein der deutsche ist und wie hoch der deutsche dann wäre, wenn wir auf das gehen und dass dann allein die Deutschen schon mehr hätten als die Russen jetzt und künftig. Sie spinnen. Doch einfach. Lieber Kollege Blume, bis nächste Woche.
Das letzte hat mich so ein bisschen verletzt, das war nicht nötig. Und das habe ich auch nicht nötig. Also vielleicht bis nächste Woche, wer
weiß schon. Als Bestseller-Autor meinen Sie, haben Sie das nicht mehr nötig. Habe ich das schon gesagt, dass der Kollege ein Bestseller ist? Egal. Tschüss.